Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Prosas Podcast Folge Nummer 8. Im heutigen Podcast geht es um Stefan Hornbachs Debütroman Den Hund überleben und um Jonathan Coes Roman Mr. Wilder und ich oder, wie es im Englischen eleganter heißt, Mr. Wilder and Me. Die beiden Romane sind höchst unterschiedlich, was sie für einen ausgewogenen Hörbeitrag auf unserer Webseite natürlich sehr attraktiv macht. Ich beginne mit Stefan Hornbach und seinem Roman Den Hund überleben. Sebastian, 24 Jahre alt, eben sein Leben beginnend, kommt aus Paris zurück, wo er seine Freundin Sue besucht hat, einen One-Night-Stand erlebt hat und tief in ein freies, hedonistisches Lebensgefühl eingetaucht ist. In Gießen, wo er studiert, geht er wegen eines latenten, dauerhaften Zwickens unter dem Rippenbogen zu dem kleinen Hausarzt, wie er ihn nennt. Der meint, es handle sich wohl um den Ansatz zu einer dritten Niere, nachdem er einen Ultraschall durchgeführt hat. Zur Sicherheit schickt er Sebastian zu einem Radiologen. Dort erwartet ihn die Botschaft, dass sich gleich drei Tumore in ihm tummeln. Diagnose Non-Hodgkin, ein Lymphdrüsenkrebs, der jedoch gute Heilungschancen hat. Kleines Zitat. Zwei Tage nach der Diagnose ging ich zu einer Sprechstunde, die sich Tumorsprechstunde nannte. Bestimmt hatte der kleine Hausarzt das arrangiert, dass ich überhaupt so schnell einen Termin bekommen hatte. Ich selbst hätte es kaum für möglich gehalten, dass man in einem solchen, also in meinem Fall, nicht sofort mit dem Helikopter oder zumindest mit einem Taxi ins beste oder nächstbeste Krankenhaus gebracht und auf der Stelle geheilt wurde. Oder immerhin irgendwie so gerettet, dass einem noch ein paar gute Jahre blieben. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass in dem nur wenige Straßen von meiner WG entfernt liegenden Klinikum wöchentlich eine Tumorsprechstunde stattfand. Dass Menschen, vielleicht aus der Nachbarschaft, dorthin geschickt wurden, nachdem ihnen in der Radiologie versteckte Geschwülste diagnostiziert worden waren. Menschen, die operiert werden oder Chemotherapien beginnen mussten oder beides, denen alle Haare ausgingen, die bestenfalls irgendwann wiederkamen. Wieso kannte ich diese Leute nicht? Waren sie älter als ich? Fielen sie mir nicht auf, im Stadtbild, mit ihren Tüchern, Mützen und Perücken auf dem Kopf? Lagen sie im Krankenhaus oder bereits auf dem Friedhof, nicht weit davon entfernt? Würde ich auch bald so eine Mütze tragen? Für Sebastian beginnt nun ein ganz anderes, neues Leben als das, was er sich so vorgestellt hat. Er zieht zurück zu seinen Eltern in sein altes Kinderzimmer. Seine Kinderfreundin Jasna stellt sich auch gleich ein und er fährt oft mit Mutter oder Vater nach Heidelberg zur Chemotherapie. Hornbach schildert diese Zeit in kleinen Schritten und langsam. Ganz allmählich begleiten wir den Verfall Sebastians durch die brutale Chemiekeule. Verliebt er sich anfangs noch und fährt nach Gießen, so verlässt ihn die Liebe doch bald. Liebeskummer stellt sich ein, die Kraft wird weniger, die Haare auch. Ein kleines Zitat. In der WG angekommen, sang Linus laut und lallend. Weißt du, was du mir bedeutest, auf einem Platz in meinem Herzen?
Franziska schläft, du Spinner,
flüsterte ich und küsste ihn, damit er aufhörte. Er warf mich aufs Sofa, setzte sich auf mich und zog mir die Kappe vom Kopf, betrachtete mich. Und? Fragte ich.
Also, ich denke, du hattest schon bessere Frisuren.
Kann sein.
Nein, ehrlich, eigentlich finde ich es nicht so gut.
Okay, sagte ich.
Ich finde, eigentlich steht es dir wirklich gar nicht.
Ja, danke, es reicht.
Aber ich mag deine Augen und deine langen Wimpern.
Linus riss mein Jeanshemd auf. Zum ersten Mal sah er den Port ohne Pflaster, tippte ihn kurz und vorsichtig an. Dann versuchte Linus, eine ganze Weile meinen Gürtel aufzubekommen und zog mir, nachdem ich ihm geholfen hatte, die Hose samt Unterhose runter. Er schaute mich an.
»Da unten hat es angefangen«, sagte ich.
Jasna versucht mit allen Mitteln, positiver Gedankenkraft und sonstigen Vorschlägen, Sebastian beizustehen. Die Eltern, ganz fein und sympathisch geschildert, begleiten ihren Sohn und bleiben dennoch auch bei sich und ihren Angelegenheiten. Das ist eine sehr schöne Stelle, wie er das beschreibt, dass die versuchen, durch den Erhalt des eigenen Lebens auch bei Kräften zu bleiben. Der Familienhund steht Sebastian zur Seite, in allen Situationen durch alle Phasen hindurch. Hornbach schildert hier keinen Kampf, an dessen Ende der Tod oder die heroische Wiederauferstehung lauert, sondern er schildert einen Prozess mit offenem Ausgang. Durch diesen Aufbau finde ich das Buch sehr spannend. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Die Personen sind mitfühlend gezeichnet, manche sind sympathisch, andere verhalten sich vielleicht weniger freundlich, aber eben bleiben doch in ihrer Verhaltensweise schlüssig und nachvollziehbar. Und das macht dieses Buch für mich sehr lesenswert. Dazu kommt der meist spürbare, feine, nie grobe Humor Sebastians, der es eben leichter macht, das Furchtbare zu ertragen, was eigentlich da ja geschildert wird. Der Autor erfasst alle Feinheiten des Prozesses und versteckt sich gar nicht hinter einer grobschlächtigen Manier, sondern er beschreibt eben die Zwischentöne und Wechselhaftigkeiten in Sebastian ganz feinfühlig und zart. Ein sehr lesenswertes, wirklich sehr, sehr schönes Buch. Die zweite Empfehlung, die ich habe, ist ein Roman, der sich ganz dem Film widmet. Dem alten und dem, was Mitte der 1970er Jahre neu auf den Kinomarkt drängte. Unter dem Deckmantel des fröhlichen, leichten, unbeschwerten Lebens der jungen Leute lauert dann aber doch auch nochmal eben ein Ritt durch das Leben Billy Wilders. Manche mögen es heiß, 1, 2, 3, das Apartment, das sind nur drei der unzähligen Filme, mit denen der Regisseur und Drehbuchautor Billy Wilder berühmt wurde. Er starb 2002 in Los Angeles im Alter von 95 Jahren. Der Roman von Jonathan Coe, um den es hier geht, Mr. Wilder und ich, nimmt nun Bill Wilder in die Hauptrolle. Die zweite Hauptrolle spielt Callista. Aus ihrer Sicht ist dieser Roman geschrieben. Callista ist griechischstämmig und lebt in London. Sie hat später Billy Wilder bei den Dreharbeiten zu Fedora zunächst als Übersetzerin unterstützt. Eingebettet ist das Ganze in eine Rahmenhandlung, die einsetzt an der Stelle, als Callista eine ihrer Töchter zum Flughafen bringt und sie nach Australien verabschiedet. Plötzlich wird ihr klar, dass ihre eigene Mutter genauso wehmütig gewesen sein wird, als sie selbst 1976 mit ihrer Freundin Jill nach Los Angeles enteilte. Jill will dort Steven treffen, eine Flamme. Den will sie aber nur gemeinsam mit Callista treffen. Vorher aber noch muss sie einen alten Bekannten ihres Vaters treffen und der Name sagt beiden Mädchen gar nichts. Ebenso wenig wie die Location, in die sie bestellt werden, ein Laden namens Bistro. Dort angekommen in Shorts und billigen T-Shirts mit Flipflops an den Füßen erkennen sie, dass es ein sehr vornehmer Laden ist. Der Türsteher verweigert ihnen beinahe den Eintritt. Nachdem sie aber den Namen Billy Wilder erwähnten, dürfen sie hinein und sitzen bald am Tisch von Wilder und Iz Osborne, seinem Drehbuchschreiber, sowie den Ehefrauen der beiden. Die beiden alten Männer klagen, dass ihre Filme nicht mehr marktgerecht sind. Der Lieblingsfilm der Mädchen, nach diesem gefragt, lautet denn auch Der weiße Hai. Das hebt die Stimmung der Filmgrößen nicht eben. Jill muss dann bald los, um Steven zu treffen. Callista bleibt. Und so ergibt sich ein Abend, der Callista dazu bewegt, sich mit Filmen zu beschäftigen. Denn die Veränderungen im Film, um die es in dem Gespräch geht, kann sie kaum nachvollziehen. Bei den Männern hinterlässt sie einen bleibenden Eindruck. Und jetzt kommt eine schöne Szene, da besorgt sie sich nämlich ein Filmlexikon und lernt die Inhalte der wichtigsten Filme auswendig. Ein paar Monate später bittet Billy Wilder Callista als Übersetzerin am Set zum Film Fedora, der auf einer griechischen Insel gedreht wird, mitzuwirken. Diesen Film gibt's wirklich, der ist mit Hildegard Knef. Es handelt sich um einen Film über eine alternde Filmdiva, die aber eben nicht altert. Und wieder wird auch aus dieser Geschichte mehr, denn Callista zieht mit der Filmcrew weiter nach München. Und dort kommt dann auch das ins Spiel, was viele Jahre später ihr eigenes Metier werden wird, Musik zu schreiben. Filmmusik. Die Stationen des Buches sind gleichzeitig auch die Stationen von Billy Wilder selbst, der 1933 vor den Nazis flüchtete. Die eigentlichen Themen des Romans sind also die Lebenserinnerung Wilders und die Plätze, an denen sich die Menschen an ihn erinnern. Seine Filme haben ja eine enorme Bandbreite. Die schwanken ja von höchster Komik bis zu erdrückender Tragik. Und das zeigt sich wohl auch in dem Billy Wilders Charakter, der durch die Erfahrung, die er machte, natürlich geformt wurde. In einem sehr, sehr großartigen Kapitel lesen wir ein Drehbuch. Und zwar richtig mit Regieanweisungen, Drehorte, Dialoge, für das volle Programm, wie in einem Film, in dem dann im Zeitraffer eine ganze Geschichtsepoche umrissen wird. Darin versteckt sich die Erfahrung Wilders mit dem beginnenden Naziterror, seine Flucht über Paris und London in die USA, bis hin zu seiner Rückkehr nach Europa im Auftrag der US-Armee. Der reale Hintergrund dazu ist die Arbeit am Dokumentarfilm Die Todesmühlen über die Konzentrationslager. Das ist unglaublich, sich vorzustellen, dass Billy Wilder dahin zurückkehrt, wo seine gesamte Familie, seine Freunde und Millionen andere Menschen Opfer des Nationalsozialismus geworden und dass der sich dann die Bilder und Folgen dessen ansieht was in Europa geschah, während er selber ja in den USA in Sicherheit war. Das ist sehr beeindruckend. Nun ist es ja eine fiktionale Biografie, die sich zwar an den Stationen Billy Wilders ausrichtet, aber selbstverständlich wird er andere Menschen getroffen haben, andere Gespräche geführt haben und auch andere Orte besucht haben, aber es ist doch eben ein bemerkenswert greifbares Porträt Billy Wilders. Dieses Porträt umfasst auch den Humor, der da drin steckt. Das Buch ist nämlich wahnsinnig witzig. Man muss wirklich oft richtig lachen. Es ist ja ein dialogischer Roman. Es gibt wahnsinnig viele Dialoge, die dort wiedergegeben werden. Ja, das Thema am Rande ist natürlich die Parallelität zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Callista Billy Wilder trifft, nämlich in dem Moment, wo er an seiner filmischen Fortkommen zweifelt, und ihr selbst, die eben auch das Gefühl hat, mit ihrer Filmmusik an einem gewissen Ende angekommen zu sein. Dazu will ich noch einmal ein Stück aus dem Buch lesen. Und zum einen möchte ich einmal auf diese Frage des Humors zurückkommen. Sie sitzt da und unterhält sich mit Oz Osborne. Und er erzählt halt irgendwas Witziges. Und sie denkt dazu Folgendes. Und dieses Mal lachte ich zum einen, weil ich die Geschichte lustig fand, zum anderen, weil mir gefiel, wie Mr. Diamond sie erzählte. Wie seine Augen leuchteten, als er die Pointe zum Besten gab. Wie ungewöhnlich freudvoll und klar ihm die Welt in diesem Augenblick erscheinen musste. Und ich erkannte, dass Humor für jemanden wie ihn, einen melancholischen Menschen, der dem Lauf der Dinge nichts als Bedauern und Enttäuschung abgewinnen konnte, nicht nur etwas Schönes war, sondern eine Notwendigkeit. Dass ein guter Witz einen flüchtigen, aber kostbaren Moment hervorzubringen vermochte, in dem das Leben irgendwie Sinn ergab und nicht länger willkürlich und chaotisch und unbegreiflich war. Der Gedanke machte mich froh, dass er inmitten der ganzen Widrigkeiten der Welt wenigstens auf diese Quelle des Trostes zurückgreifen konnte. Und als könnte er meine Gedanken lesen, sagte er jetzt, »Weißt du, es würde mir 100-mal besser gehen, wenn dieser Film nur ein kleines bisschen lustiger wäre. Als Billy und ich an dem Drehbuch arbeiteten, habe ich ständig versucht, etwas einzubauen, irgendetwas Schräges, einen kleinen Jux. Aber Billy wollte das nicht. Es ist ein ernster Film«, hat er immer wieder gesagt. »Tja, und ich schreibe nun mal Komödien. Deswegen hat er mich ja vor vielen Jahren ins Boot geholt. Er hat ein paar meiner Sketche gesehen und die haben ihn zum Lachen gebracht. Und es gibt nicht viel, was Billy zum Lachen bringt. Und seither haben wir bei allem, was wir gemeinsam geschrieben haben, auch wenn es eher was Ernstes war, immer versucht, eine Menge Lacher einzustreuen. Aber dieses Mal interessierte ihn das nicht. Und ich dachte eigentlich, dass wir einen satirischen Film machen würden. Das hatten wir immer vor. Einen Film über New Hollywood. Die Milchbärte, über die Derweiler sagt, sie drehen ohne Drehbuch, ihnen genügt eine Handkamera mit einem Zoom und fertig. Stattdessen heizt er sich dieses lausige Buch mit der verrückten Geschichte über eine Filmdiva auf, die scheinbar nicht altert und das Geheimnis ewiger Jugend entdeckt hat. Und ich frage mich, wieso tust du das, Billy? Warum willst du unbedingt einen Film aus dieser Geschichte machen? Was hast du denn davon? Er führte sein Cocktailglas an die Lippen, aber es war nichts mehr drin. Einen Moment lang sah er das leere Glas fragend an, schien aber nicht in der Stimmung zu sein, noch einen Drink zu bestellen. Tja, irgendwas muss es sein, meinte er. Irgendwas muss an dieser Geschichte dran sein, das ihm eine Menge bedeutet. Etwas, das er unbedingt loswerden muss. Aber ich habe keinen blassen Dunst, was es ist. Er starrte hinüber zu der alten Villa auf der Insel, die jetzt im Schein der untergehenden Sonne erglühte, als ob des Rätsels Lösung dort verborgen läge. Und wenn ich nicht dahinter komme, sagte er schließlich, wer zum Teufel dann? An zwei weiteren Stellen, die durchaus weit auseinanderliegen im Buch, beschäftigt sich Callista mit einer Pressekonferenz, die zu aus Anlass des Filmes geführt wurde und dem, was sie da im Nachgang wahrnimmt. Ich setzte mich wieder an meinen Schreibtisch. Auf dem Computerbildschirm wartete ein Bild auf mich. Ein Bild von Billys Gesicht. Der Clip, der seinen Gang zum Podium bei der Pressekonferenz zeigte, war bis zum Ende weitergelaufen und das letzte Bild war eingefroren. Eingefroren in einem Moment, in dem er seinen Gesichtsausdruck nicht kontrollierte. Er blickte geradeaus, aber nicht in die Kamera, nicht zu den Journalisten, eigentlich nirgendwohin. Er war in Gedanken versunken, wobei ich nicht glaube, dass er sich gerade seine Antworten zurechtlegte. Bestimmt hatte er darüber nachgedacht. Immerhin war das die Pressekonferenz, in der er die Antwort auf die Frage einer Reporterin gab. Die Antwort, die einen ganzen Saal zum Schweigen brachte. Doch das Standbild, das ich betrachtete, zeigte nicht das Gesicht eines Mannes, der gerade an einem vernichtenden Einzeiler feilte. Es zeigte das Gesicht eines Mannes, der zwar vorübergehend den Saal beherrschte, insgeheim jedoch eine tiefe, persönliche, nicht linderbare Enttäuschung hegte. Und merkwürdigerweise war es die gleiche Enttäuschung, die ich hegte. Vermutlich hatte Billy zu jenem Zeitpunkt längst verstanden, was ich gerade erst zu begreifen begann. Aber wir waren beide zu derselben Erkenntnis gelangt. Die Erkenntnis, dass das, was wir zu geben hatten, eigentlich niemand mehr wollte. Da ist die Parallelität. Dann möchte ich noch eine weitere Stelle von eben dieser Pressekonferenz lesen, die auch noch mal so in diese Rahmenhandlung reingeht. Noch einmal spielte ich den Clip mit der Pressekonferenz ab und lauschte der Musik, die ich dafür geschrieben hatte. Und als der Clip zu Ende war, schaute ich wieder das eingefrorene Bild von Billys Gesicht auf dem Bildschirm an. Das Gesicht eines Mannes, der insgeheim eine tiefe, persönliche, nicht linderbare Enttäuschung hegte. Was er zu geben hatte, wollte eigentlich niemand mehr haben. Dann suchte ich das unbearbeitete Filmmaterial der Pressekonferenz heraus und begann es im Originalton in normaler Geschwindigkeit abzuspielen. Ich hatte es schon viele Male gesehen, daher spulte ich ein gutes Stück vor bis zu der Stelle, die ich mir erneut anschauen wollte. Es ist eine Journalistin, eine junge Deutsche mit rötlichem Haar, die aufsteht und die Frage stellt. Eine ziemlich banale Frage, eine, auf die es beliebig viele ebenso banale Antworten gegeben hätte. Sie fragte auf Deutsch: Herr Wilder, Sie haben zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre in Berlin gelebt. Wie ist es für Sie, wieder in Deutschland zu sein, um Ihren neuen Film zu drehen? Und Billy denkt kurz nach und sagt dann, ohne zu lächeln, mit einer so ausdruckslosen Miene, dass man unmöglich erkennen kann, ob er einen Witz macht oder nicht. Nun ja, wissen Sie, es war schwierig, das Geld für diesen Film in Amerika aufzutreiben. Daher war ich sehr froh, dass meine deutschen Freunde und Kollegen eingesprungen sind. Und jetzt bin ich wohl in einer Win-Win-Situation. Wie meinen Sie das? Fragte die Journalistin. Ich meine, sagte Billy, dass ich mit diesem Film nichts zu verlieren habe. Wenn es ein großer Erfolg wird, ist es meine Rache an Hollywood. Wenn es ein Flop wird, ist es meine Rache für Auschwitz. Die Stille in dem Raum ist schwer zu beschreiben. Sie ist abrupt und abgrundtief. Sie dauert ungefähr 8 oder 9 Sekunden, bis ein paar der Journalisten anfangen, nervös zu lachen. Aber sie kommt einem viel, viel länger vor. Diese Stille besitzt eine Resonanz, eine Harmonie, eine Textur, die ausdrucksstärker und tiefgründiger ist als jede Musik, die ich je gehört habe. Ich wünschte, ich könnte diese Stille irgendwie aufnehmen. Das würde alle Musik der Welt hinfällig machen, ganz besonders meine eigene. Und das hat mir so gut an dem Buch gefallen, dass sie Bezüge aufnimmt, die angedeutet werden, irgendwo anders vertieft werden. Wir kriegen Antworten auf Fragen, die auf Seite X gestellt werden und erst auf Seite Z beantwortet werden. Es ist also hochgradig gut komponiert. Es hat wirklich grandiosen Witz und ganz feine Ironie. Und ja, ist für mich so das Buch des Sommers, wenn ich etwas Tiefgründiges lesen möchte und doch auch Freude daran haben möchte. Große Empfehlung, Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich. Zwei ganz wundervolle Romane, die ich Ihnen beide ans Herz lege. Stefan Hornbach, Den Hund überleben, erschien bei Hansa für 22 Euro. Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich, erschienen im österreichischen Folio Verlag ebenfalls für 22 Euro. Natürlich beide bei uns erhältlich. Ich hoffe, Sie hatten Freude an diesem Podcast und ich freue mich auf Ihren Besuch bei uns in der Buchhandlung und sende vorerst herzliche Grüße. Ihre Katrin Bietz.